ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend auch von mir.
Der Verdacht, mehr für die Interessen eines anderen Staates zu arbeiten als für die Interessen Deutschlands, ist grundsätzlich ein Problem für eine Partei hierzulande. Besonders wohl aber für eine, die sich selbst als Alternative für Deutschland bezeichnet. Keine Frage, die Festnahme wegen des Spionageverdachts für China eines engen Mitarbeiters von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, verhagelt der Partei den Wahlkampfstart gehörig. Krah wird vorerst nicht bei der entsprechenden Auftaktveranstaltung am Samstag auftreten, wie nach einem Treffen am Morgen mit den Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel bekannt wurde. Zumal heute die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden auch noch Vorermittlungen eingeleitet hat zu möglichen Zahlungen aus China und Russland an Krah. Juli Kurz berichtet.
Da kommt er nun, nach gerade mal 30 Minuten Besprechung mit dem Bundesvorstand. Krahs Gang zur Presse. Allein. Ohne die AfD-Chefs Weidel und Chrupalla sieht aus nach, mit der Geschichte wollen wir nichts zu tun haben. Der Europaabgeordnete wiederum distanziert sich von seinem Mitarbeiter.
Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe. Es ist in meinem Büro offenbar eine Straftat, das muss ich ausgehen, ist ein hoher Verdacht, begangen worden. Das ist sehr unangenehm und es ist in meinem größten Interesse, das aufzuklären. Aber es ist eben nicht, dass ich es getan habe.
Eins gab sich Krah sehr vertraut mit dem gebürtigen Chinesen. Tür an Tür hatten sie ihre Büros. Doch nun ist gegen den Mitarbeiter Jian Ge Haftbefehl erlassen worden, wegen Spionageverdachts. In Dresden wurde er festgenommen. In der Stadt lernte er Maximilian Krah kennen. Als Krah 2019 ins Europaparlament einzog, machte er Jian Ge zu seinem Assistenten. Der Vorwurf? Der Mitarbeiter soll Interna des EU-Parlaments weitergereicht haben nach China. Der Bundeskanzler zeigt sich alarmiert.
Das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr, sehr besorgniserregend.
Auch Maximilian Krah hat zumindest fragwürdige Kontakte nach China. Er gilt als China-Freund. Häufig war er schon in der Volksrepublik, traf dort auch das IDCPC, vom deutschen Verfassungsschutz als chinesischer Geheimdienst eingestuft. Und Krah ließ sich 2019 von einer Stadtverwaltung einladen. Auf dem Programm auch ein Besuch beim Technologieriesen Huawei. In einem Podcast verteidigt Maximilian Krah die Reise kürzlich.
Du warst ja auch in China.
Natürlich war ich in China. Ich bin überall. Ich habe viele Freunde.
Hast du ja selbst zugegeben.
Und zu der chinesischen Einladung sagt Krah:
Wir reden von den Hotelübernachtungen und wir reden vom Zug. Mhm. Okay, also eine Bahnfahrkarte und dreimal Business Hotel. So what? Was sind das, 400 Euro, 500 Euro?
Doch nur kurz nach der Reise in Deutschland angekommen, setzt er sich plötzlich für die chinesische 5G-Technik von Huawei ein, wie auch ein Brief von Krah an die AfD-Bundestagsfraktion zeigt. Er sehe dringenden Handlungsbedarf, würde gerne seine Argumente vorstellen. Manch einer war über Krahs China-Kurs irritiert. Trotzdem, im Sommer wurde er zum Spitzenkandidat für die Europawahl gekürt. Heute bekräftigt Krah:
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Von der Liste gestrichen werden kann er aus rechtlichen Gründen auch gar nicht. Aber beim Wahlkampfstart zur Europawahl am Samstag soll er nicht dabei sein. Wahlkampfauftakt ohne Spitzenkandidat. Immerhin, auf den AfD-Wahlplakaten war sein Gesicht gar nicht erst vorgesehen. Vielleicht gab es in der Partei ja eine Vorahnung.
Und über die China-Spionagevorwürfe habe ich mit dem Politikwissenschaftler Bertram Lang gesprochen. Er lehrt Gesellschaft und Wirtschaft Chinas an der Uni Göttingen und war vor der Sendung aus Mannheim zugeschaltet. Guten Abend, Herr Lang.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Als Sie jetzt von dieser Festnahme aus Maximilian Krahs direktem Umfeld gehört haben, wie sehr hat Sie das überrascht?
Nicht so sehr, muss man sagen. Also zunächst mal generell ist natürlich ausländische Spionage in Brüssel keine Seltenheit. Da darf sich niemand wundern, dass hier alle möglichen Geheimdienste spionieren und da auch attraktive Ziele finden. Das Brisante in diesem Fall ist der privilegierte Zugang, den der Mitarbeiter von Maximilian Krah zum Europaparlament hatte. Und damit natürlich auch zu potenziell sensiblen Verhandlungen, auch insbesondere was Menschenrechtsfragen angeht. Nun gab es bereits im letzten Jahr ja verschiedentliche Medienberichte im letzten Oktober dazu, was Maximilian Grass Verbindungen nach China angeht, aber auch speziell die Tätigkeiten des betreffenden Mitarbeiters. Und daraus hat die ganze Partei, die AfD, keinerlei Konsequenzen gezogen. Maximilian Grass selbst hat daraus keine Konsequenzen gezogen. Und das ist das politische Problem, mit dem jetzt auch die ganze Partei konfrontiert ist.
Und was, denken Sie, verspricht sich China generell von Geheimdienstoperationen dieser Art und gerade im Umfeld des EU-Parlaments? Wie Sie sagen, auch in Brüssel ist das nicht ungewöhnlich?
Also Geheimdienstoperationen, wie gesagt, sind ja eigentlich eher das täglich Brot. Was wir sehen tatsächlich in den letzten Jahren ist, dass sich die internationale Gewinnung von China-freundlichen Stimmen, die ja immer breit gefächert war durch alle Parteien, jetzt auch zunehmend auf die europäische Rechte konzentriert. Das war traditionell, die engen ideologischen Verbindungen der europäischen Rechten waren viel mehr zu Russland, wo auch eine stärkere ideologische Nähe besteht zwischen der kommunistischen Partei Chinas und rechten und rechtsextremen Parteien gibt es zunächst einmal traditionell relativ wenige Verbindungen. Aber wir sehen eben, dass auch im Zuge der auch von China wahrgenommenen Systemkonkurrenz zum Westen und Europa wird hier zunehmend als Vasall der USA gesehen, dass da eben auch systemfeindliche, demokratiefeindliche Parteien in den Fokus rücken und mit denen stärker zusammengearbeitet wird. Und Zusammenarbeit heißt dann eben auch, dass auf Reisen, wie sie Maximilian Grass nach China gemacht hat, hier Politiker gezielt hofiert werden. Ich finde, man muss dazu sagen, dass generell nicht die China-Reisen oder die Kontakte von Maximilian Grass per se das Problem sind. Es wäre ja schön, wenn sich mehr europäische Politiker und Politikerinnen mit China auseinandersetzen würden und hier auch Kontakte pflegen und Verhandlungen führen. Aber bei Maximilian Grass hat man eben schon seit Jahren gesehen, dass er sich auch ganz dezidiert im Wortlaut auch der Propaganda der Kommunistischen Partei anschließt, was die angebliche Unterwürfigkeit Europas gegenüber den USA angeht, was das Infragestellen von Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang angeht, was Lob für die chinesische Politik in Tibet angeht. Das heißt, wir haben hier ganz viele öffentliche Äußerungen von Maximilian Grass in den letzten Jahren, die eigentlich schon genügend politischen Sprengstoff geborgen hätten, für die sich aber offensichtlich weder in der AfD noch in der breiteren Öffentlichkeit viele interessiert haben.
Hat es denn in den letzten Jahren eine Veränderung in Chinas Einflussstrategie in Europa gegeben?
Was jetzt die konkreten Spionagetätigkeiten angeht, ist es sehr schwierig zu sagen, weil wir eben hier natürlich nur über die ganz kleine Spitze des Eisberges reden und man deswegen schwer das quantifizieren kann, inwieweit diese Tätigkeiten sich ausgeweitet haben. Aber politisch gesehen sind auf jeden Fall die Berührungsängste zu den systemfeindlichen, insbesondere rechten Parteien, enger geworden. Und hier hat sicher sowohl der Sanktionsstreit 2021 zwischen China und der Europäischen Union eine Rolle gespielt, als auch dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, in dessen Folge sich Europa ja wesentlich kritischer gegenüber China dann positioniert hat und China umgekehrt auch in vielen Bereichen enger mit Russland zusammenarbeitet, sodass man schon auch vermuten kann, wir haben klare Indizien auch für konkretes Lernen hier, was die Strategien angeht, auch im Bereich Desinformation, dass hier eine gewisse Russifizierung der chinesischen Methoden in den letzten 2-3 Jahren stattfindet.
Worauf müssen Deutschland und Europa sich dann also künftig einstellen und sich auch wie wappnen dagegen?
Es ist auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt im Kontext der bevorstehenden Europawahlen sprechen, wichtig, das nicht als einen Einzelfall von Spionage abzutun und auch nicht als ein nur China- oder Russland-spezifisches Problem. Wir hatten Ende 2022 den Qatargate-Skandal. Wir haben versucht, der Einflussnahme auch anderer autoritärer, aber auch durchaus sogenannter befreundeter Regime in Brüssel. Und wir müssen hier grundsätzlich darauf achten, dass die Integrität des Europäischen Parlaments und der europäischen Institutionen gestärkt wird. Das wird natürlich nicht leichter, wenn EU-feindliche und auch demokratiefeindliche Parteien bei den Europawahlen stärker werden. Umso mehr wäre hier eine schnelle Handlung, auch grundsätzlich durch Reformen für mehr Transparenz bei Abgeordneten und ihren Mitarbeitern auf jeden Fall sehr wichtig.
Herr Lang, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank, Herr Zamperoni.
Und zum mutmaßlichen Spionagefall im Umfeld des AfD-Spitzenkandidaten zur Europawahl hat unser AD-Hauptstadtstudio-Korrespondent Martin Schmidt vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Hätten Sie in der AfD-Führung noch ein Fünkchen Anstand, hätten die beiden Chefs längst ihren Spitzenkandidaten ganz aus dem Wahlkampf genommen. Sie wären selbst vor die Kameras getreten und hätten sich distanziert von Maximilian Kra, der nicht geahnt haben will, dass sein eigener Mitarbeiter möglicherweise chinesischer Spion war. Obwohl selbst Parteifreunde seit Jahren gewarnt haben, obwohl ausgiebige Recherchen klare Hinweise aufgezeigt haben. Es scheint Kra mindestens egal gewesen zu sein. Völlig ungeeignet für ein politisches Spitzenamt. Auch wenn sich Weidel und Chrupalla heute versuchen zu verstecken, nicht mit dem toxischen Parteifreund in Verbindung stehen wollen, sie hängen spätestens seit ihrer wachsweichen Entscheidung mit drin. Einen Wahlkampftermin aussetzen? Dass Fehlverhalten zu Konsequenzen führt, gilt in der Partei nun erst recht nicht mehr. Hätten sie in der AfD noch ein Fünkchen Anstand, sie hätten Kra niemals zum Spitzenkandidaten wählen dürfen. Ihn, der seit Jahren mit frauenverachtenden oder rassistischen Sprüchen auf Kreisverbandstour unterwegs ist. Seine Nähe zu Russland und China, kein Geheimnis. Wer das Geschäft der Demokratieverachtung betreibt, braucht sich nicht wundern, wenn Diktaturverehrung dabei herauskommt. 2016 hat die AfD sich ein Grundsatzprogramm gegeben. Boshaft hat sie darin eine angebliche Klasse von Berufspolitikern beschrieben, deren vordringliches Interesse Macht, Status und materielles Wohlergehen sei. Im heutigen Licht scheint es fast als hellseherische Aussage über ihr eigenes Spitzenpersonal.
Die Meinung von Martin Schmidt. Ja, aber ob aus China oder von anderswo, wie sehr Spionage oder ausländische Einflussnahme unserer Wirtschaft schaden, das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Der Branchenverband Bitkom schätzt, dass der deutschen Wirtschaft durch Industriespionage, durch Sabotage und den Diebstahl von IT-Ausrüstung jedes Jahr ein Schaden von 206 Milliarden Euro entsteht. Gerade mit Blick auf China führt das zu einem Spagat, denn Firmen wollen im riesigen Markt der Volksrepublik ihre Produkte an den Mann und die Frau bringen. Wie deutsche Unternehmen damit umgehen, aber dann hat sich Cosima Gill am Beispiel einer deutschen Firma angeschaut, die auch bei der morgen beginnenden Automesse in Peking vertreten ist.
Es ist ein Symbol der deutschen Autoindustrie, der Mercedes-Stern. Produziert wird er in Wülfrath, nahe Wuppertal in Nordrhein-Westfalen, von einem deutschen Mittelständler, Witte Automotive. Sein eigentlicher Fokus: Schließsysteme für Autos völlig unterschiedlicher Hersteller. Ein Drittel des Geschäfts hänge an China, sagt der Chef.
In China haben wir sehr gute Erfahrungen gesammelt, weil wir da sehr gut unterstützt werden vor Ort. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass unser Know-how zu schützen ist und dafür müssen wir auch uns wappnen.
Das Unternehmen hat vergangenen Sommer zwei Werke in China übernommen und seine Produkte werden in chinesischen Fahrzeugen verbaut. Entwicklung, Vertrieb und Fertigung. Fast alles ist mittlerweile verwoben. Die weltweite Vernetzung ist eine schwierige Aufgabe für den IT-Chef des Automobilzulieferers.
Als IT-Leiter schlafen Sie nie ruhig. Ich bin permanent, solange ich IT-Leiter bin, 7x24 Stunden zu erreichen. Es ist kein Scherz, mein Handy ist immer an.
Denn die Bedrohung ist alltäglich. Sie müssen wachsam bleiben und technisch immer up to date.
Es ist fast jede zweite E-Mail ist eine Bedrohung für Witte. Das heißt also, auf den Tag gesehen sind es ca. 3300 E-Mails, die wir abwehren.
Die meisten Spam-Mails kommen hier aus Osteuropa und China. Größtenteils Angriffsversuche, um das Netzwerk zu infiltrieren. Justus Bach ist externer IT-Sicherheitsberater für Dutzende Unternehmen in Deutschland.
Wir sehen ganz deutlich, dass ein Großteil der Mittelständler auch überfordert ist mit dieser Aufgabe. Allein personell. Es geht darum, den IT-Betrieb zu gewährleisten. Und dieses ganze Thema Sicherheit als Add-on, das wird noch eine sehr große Aufgabe. Selbst mit Dienstleistern externen ist das kaum zu bewältigen in den nächsten Jahren.
Drei Viertel der deutschen Unternehmen seien im Laufe eines Jahres angegriffen worden, so der Digitalbranchenverband Bitkom. Und 42% der betroffenen Unternehmen hätten den Angriff nach China zurückverfolgen können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll helfen, die Unternehmen zu schützen. Denn
die Vorteile liegen für ausländische Mächte natürlich auf der Hand. Im Bereich der Wirtschaftsspionage geht es natürlich darum, entsprechende Hochtechnologie abzugreifen. Im Bereich der Rüstung, Automobilindustrie, Maschinenbau. Das sind alles spannende Themen, wo man natürlich versucht, entsprechend Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Angriffe aus Russland, aber auch China nehmen laut Bitkom zu. Eine Gefahr, der sich die Unternehmen wie Witte Automotive bewusst sind. Trotzdem, am chinesischen Markt führt aus ihrer Sicht kein Weg vorbei.
Ich denke, dass das natürlich alles mit Bedacht gemacht werden muss. Aber wir haben da Riesenchancen und wir als Exportnation sind natürlich angewiesen, auch auf solche Märkte wie China.
Ab morgen wollen sie auf der Automesse in Peking weitere Kontakte knüpfen. Das Geschäft mit China. Es bleibt ein zweischneidiges Schwert. Sicherheitsbedenken versus Wachstumschancen.
60 Kilogramm Dönerfleisch als Symbol der Integration. Den Spieß hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gepäck, als er am Montag zu seinem dreitägigen Staatsbesuch in der Türkei eintraf. Nicht jeder fand das gelungen, auch sonst war es keine einfache Reise. Die Beziehungen beider Länder waren in den vergangenen Jahren nicht die besten. Auch aktuell könnten die Ansichten beispielsweise hinsichtlich des Kriegs zwischen Israel und der Hamas nicht größer sein. Gleichzeitig gibt es eine jahrzehntelange tiefe Verbundenheit zwischen Deutschland und der Türkei. Mit welchen Erkenntnissen also wird das deutsche Staatsoberhaupt zurückreisen? Markus Rosch.
Der türkische Präsident Erdogan empfängt Frank-Walter Steinmeier mit allen militärischen Ehren und Salutschüssen vor dem Präsidentenpalast. Es ist die erste Türkei-Reise eines Bundespräsidenten seit 10 Jahren. Der Ton verbindlich, fast freundlich. Beide kennen sich lange. Doch es gibt politische Meinungsverschiedenheiten, vor allem in der Nahostfrage. Erdogan wirft dem Westen und Deutschland vor, die Augen zu verschließen vor einer Zerstörung Gazas, die Israel anrichte. Netanyahu gefährdet die Sicherheit unserer gesamten Region und seiner eigenen Bürger, nur um seine politische Karriere zu retten. Den Versuch, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der Tagesordnung verschwinden zu lassen, dürfen wir nicht zulassen. Erst am Wochenende hatte Erdogan den Auslandschef der radikal-islamischen Hamas, Ismail Haniyeh, in Istanbul getroffen. Die Türkei ist ein wichtiger Unterstützer der militanten Islamisten, logistisch und finanziell. Der Bundespräsident bekräftigt heute, dass er mit Erdogan sehr deutlich über die Nahostfrage gesprochen habe. Deutschland stehe fest an der Seite Israels. Die Terrororganisation Hamas sei für den Krieg verantwortlich.
Seit über einem halben Jahr sind über 130 Israelis in Geiselhaft. Ich will sagen, nach meiner Überzeugung, ohne den 7. Oktober gäbe es den Krieg im Nahen Osten nicht.
Doch es werden auch Gemeinsamkeiten betont. Die deutsch-türkischen Beziehungen sollen in eine neue Ära gehen. Die Zeiten seien ernst, man brauche einander. Besonders für die NATO und die Gruppe der G20-Staaten. Ahmet Külatsche ist seit 44 Jahren Journalist in Deutschland, schreibt für die türkische Zeitung Hürriyet. Er sieht den Besuch als möglichen Neubeginn in den schwierigen Beziehungen.
Ich kann es mir gut vorstellen, dass das ein sehr guter Anfang war. Ich gehe davon aus, dass man im Laufe der Zeit also doch diese Beziehungen weiterentwickeln möchte, in positivem Sinne. Und auch diese Differenzen in manchen Bereichen werden immer weiter existieren. Das kann man nicht heute auf morgen beseitigen.
Der Besuch des Bundespräsidenten, auch eine politische Gratwanderung. Am Montag hatte Steinmeier Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu getroffen, einen der größten politischen Konkurrenten Erdogans und möglichen Präsidentschaftskandidaten in 4 Jahren. Das könnte zeigen, dass man in Berlin auch schon an die Zeiten nach Erdogan denkt.
Der Unmut und den Unmut vieler junger Wählerinnen und Wähler über den Kurs der USA im Nahostkonflikt, den hat schon US-Präsident Joe Biden bei den diesjährigen Vorwahlen zu spüren bekommen, als gerade viele Junge nicht für ihn als erneuten Kandidaten der Demokraten stimmten. Diese Haltung manifestiert sich seit Monaten auch an immer mehr Universitäten und Hochschulen im Land in Form von Demonstrationen oder wie hier auf dem Campus der Columbia University in New York pro-palästinensischen Protestcamps mit teilweise heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen. Über die Eskalation eines Konflikts rund um Meinungsfreiheit und Antisemitismusvorwürfen Kerstin Klein.
Polizisten in Kampfmontur rücken an, um den Unicampus zu räumen. Wie hier zur Stunde in Austin im Bundesstaat Texas. Bilder wie diese, noch vor einer Woche kaum denkbar, gibt es jetzt an Hochschulen im ganzen Land. Studierende wollen gegen Israel und für Palästinenser demonstrieren. Die Unileitungen verbieten das und wissen sich offenbar nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Alles fing vor einer Woche mit diesem Protestcamp auf dem Gelände der Columbia University in New York an. Die Uni-Präsidentin ließ dies von der Polizei räumen, nachdem es Vorwürfe von Antisemitismus gab und sich jüdische Studierende nicht mehr sicher fühlten. Mehr als 100 Menschen wurden dabei verhaftet. Für viele zusätzliches Öl ins Feuer. Ich denke, der Protest ist legitim. Solange es friedlich bleibt, haben Studierende aller Seiten das Recht zu protestieren. Die Präsidentin ist komplett im Unrecht. Sie hat gegen Bürgerrechte verstoßen. Man kann nicht einfach unseren Campus durchkämmen lassen. Heute bleibt in New York alles ruhig. Auf dem Campus der Columbia University zählten immer noch Protestierende. Sie verlangen weiter, dass sich die Uni aus Investitionen in Unternehmen zurückzieht, die mit Israel Geschäfte machen. Auf das Gelände kommt man nur noch durch Sicherheitskontrollen und mit Ausweis. So will die Unileitung die Situation beruhigen. Auch viele Studierende begrüßen das. Wir wollen nicht, dass Leute von außen reinkommen. Die bringen Gewalt rein oder sagen Dinge, die Columbia-Studierende nicht sagen würden. Sind es wirklich nur Störer von außerhalb, die Antisemitismus in die Unis tragen? Republikaner in Washington werfen amerikanischen Universitäten vor, ein judenfeindliches Klima zu tolerieren. Die Präsidentinnen verschiedener Universitäten mussten sich zuletzt im Kongress dafür rechtfertigen. Antisemitismus hat keinen Platz auf unserem Campus und ich selbst werde alles dafür tun, mich dem entgegenzustellen. An der Columbia University trifft sich zur Stunde Mike Johnson, der oberste Republikaner im Kongress, mit jüdischen Studierenden. Bereits vorab hat er den Rücktritt der Unipräsidentin gefordert.
Jetzt weitere Nachrichten des Tages. Jens, mit dir.
Ja. Die Bundesregierung will wieder mit dem Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA im Gazastreifen zusammenarbeiten. Die deutschen Zahlungen waren Ende Januar gestoppt worden. Grund waren Vorwürfe, Mitarbeiter der Organisation hätten die Terrororganisation Hamas unterstützt. Eine Untersuchungskommission sah dafür keine Belege. Auch andere Staaten wie Kanada und Japan wollen ihre Unterstützung wieder aufnehmen. Der spanische Ministerpräsident Sanchez erwägt nach eigenen Angaben einen Rücktritt. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Er habe alle öffentlichen Termine für einige Tage abgesagt, teilte der sozialdemokratische Politiker auf der Kurzmitteilungsplattform X mit. Eine Entscheidung kündigte Sanchez für Montag an. Nach den anhaltenden Bauernprotesten kommt die EU den Landwirten entgegen. Das Europaparlament stimmte heute einer Reform der Agrarpolitik zu. Danach gelten künftig einige Lockerungen der Umweltauflagen, etwa beim Erhalt von Grünland. Außerdem kann es Ausnahmen bei der Umsetzung von Vorschriften geben, zum Beispiel bei extremen Wetterbedingungen. Betriebe, die höchstens 10 Hektar Land haben, sollen nicht kontrolliert und bestraft werden, auch wenn sie Vorschriften nicht einhalten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heilmann ist erneut gegen die Ampelkoalition vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Dieses Mal will er das geplante Klimaschutzgesetz stoppen lassen. Es soll am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Bereits vergangenes Jahr war Heilmann mit einem ähnlichen Verfahren gegen das Heizungsgesetz erfolgreich. Wie damals begründete er seinen Schritt unter anderem mit einer extrem verkürzten Beratungszeit. Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen von Juli an höhere Bezüge. Die Bundesregierung hat die diesjährige Rentenerhöhung beschlossen. Erstmals steigen die Renten in West- und Ostdeutschland einheitlich um 4,57%. Der Wert ist zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder höher als die Inflation. Grund dafür ist die gute Lohnentwicklung in Deutschland. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist laut des IFO-Instituts so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Der IFO-Index sei im April überraschend stark gestiegen. Die regelmäßige Umfrage in den Chefetagen der Unternehmen gilt als wichtiger Gradmesser der Wirtschaft. Details von Markus Gürne.
Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für künftige Geschäfte bewerten die 9000 Befragten in den Unternehmen besser als im Vormonat. Die Talsohle in der Wirtschaft könnte erreicht und sogar durchschritten sein, so die Autoren des IFO-Index. Hauptgrund für den Stimmungswandel seien die Dienstleistungen. Dort laufe es besonders gut. Und dass es dort gut läuft, ist den Verbrauchern zu verdanken. Die Menschen halten deutlich weniger das Geld zusammen als bisher, sondern sie geben es wieder aus. Der Konsum als Stütze der Wirtschaft ist nicht nur wichtig, sondern vor allen Dingen wieder deutlich bemerkbar.
Es ist natürlich reiner Zufall, dass in den vergangenen Tagen so viel von Spionage die Rede war und ist, und sich gleichzeitig heute ein Vorfall zum 50. Mal jährt, der einer der folgenreichsten Spionagefälle der deutschen Nachkriegsgeschichte war. Am 24. April 1974 wurde Günther Guillaume, der persönliche Referent des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, als Spion für die DDR enttarnt und verhaftet. Ein Spion im engsten Umfeld ausgerechnet des Kanzlers, der sich mit seiner Wandel-durch-Annäherung-Politik so sehr um bessere deutsch-deutsche Beziehungen bemüht hatte. Zwei Wochen später trat Brandt zurück. Der Fall erschütterte damals die Republik und zutiefst auch den damals 17-jährigen Sohn von Günther Guillaume, der bis heute offene Fragen hat. Michael Heussen.
Mehr als 50 Beamte von Polizei und Verfassungsschutz auf dem Weg zur Ubierstraße in Bonn-Bad Godesberg.
Mit der Verhaftung des 47-jährigen Günther Guillaumes konnten die deutschen Abwehrbehörden einen der bedeutendsten östlichen Spionageringe seit Bestehen der Bundesrepublik zerschlagen.
Das ist der Einsatzplan für den Zugriff. Man sieht schon, das war eine große, um nicht zu sagen gewaltige Aktion damals an diesem Morgen des 24.
Pierre Bohm ist immer noch fassungslos, wenn er durch die Akten blättert. Denn das, was da beschrieben wird, die Festnahme, hat er als 17-Jähriger von seiner Kinderzimmertür aus beobachtet. Er ist der Sohn von Günther und Christel Guillaume und wusste nichts davon, dass seine Eltern Spione der DDR waren.
Für mich als damals schon politisch sehr, sehr interessierter, teilweise auch engagierter Jugendlicher, war die Enttarnung meiner Eltern und dann der relativ kurz danach erfolgte Rücktritt von Willy Brandt, ja, ich muss sagen, eine Katastrophe. Es hat mich erschüttert, ja, fast umgeworfen, dass mein eigener leiblicher Vater, meinen politischen Vater, denn so habe ich ihn empfunden, Willy Brandt, mit zu Sturz gebracht hat.
Es war der politische Skandal der frühen 70er Jahre. Der engste Mitarbeiter des Bundeskanzlers, ein Agent der DDR. Doch was hatte Guillaume aus Bonn nach Ost-Berlin gemeldet? Die Auswertung der Akten beim Stasi-Unterlagenarchiv ergibt ein differenziertes Bild.
Günther Guillaume war, was seine Informationslieferungen an die Staatssicherheit anbelangt, eher ein mittelmäßiger Agent. Denn er kam in der Regel überhaupt nicht an geheimes Material heran. Aber dennoch war er sehr wichtig für die Staatssicherheit, weil er eine Art Seismograf im Kanzleramt war und natürlich vieles mitbekam, was er vielleicht gar nicht mitbekommen sollte und vor allen Dingen über die Stimmung dort berichten konnte.
Was Guillaumes Motive waren, ob es wirklich die Systemtreue zur DDR war, diese Frage kann auch der Sohn knapp 30 Jahre nach dem Tod des Vaters nicht wirklich beantworten.
Mein Vater hat sich ja leider vielen dieser meiner Fragen entzogen. Denn wenn er seinem Sohn also mir offen Antworten gegeben hätte, ja, hätte er sein vergangenes Leben zumindest teilweise in Frage gestellt. Und dazu war, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, eher eine Feststellung, war er wohl auch nicht in der Lage.
Was damals in Bonn in seiner Familie geschah, es lässt Pierre Bohm bis heute nicht los.
Und zur Spionageaffäre um Günther Guillaume gibt es ab sofort die vierteilige Serie Willi Verrat am Kanzler in der ARD-Mediathek zu sehen und natürlich jederzeit abrufbar. Eine Einkaufstour im Supermarkt kann schnell stressig werden. Das fängt schon bei der Auswahl an. In der Regel konkurrieren im Regal 12.000 Produkte darum, im Einkaufskorb zu landen. Und in den Gängen ist es dann oft auch nicht gerade leer, weil sich die Kühlschränke der anderen halt auch nicht von alleine füllen. Was für die meisten von uns aber einfach nur mühselig sein kann, ist für Menschen, die äußere Reize kaum filtern können, geradezu eine Qual. Ein besonders stilles Angebot bietet Ihnen da ein Supermarkt, den Marie-Christine Landes nun vorstellt. Mit Einkaufszeiten, in denen lauter Einkaufstrubel nichts verloren hat. Mittendrin in Naunburg in Sachsen-Anhalt.
Verkehrslärm, laute Geräusche, Krach,
setzen Klaus Renzihausen extrem unter Stress. Ohne seine Kopfhörer könnte er diese Verkehrssituation in Naumburg schwer bewältigen. Er ist Autist und geräuschsensibel.
Das bedeutet, dass in lauten Kulissen dann im Endeffekt alles ungefiltert und in sehr hoher Intensität auf einen einprasselt und einwirkt und man dann ein Fluchtbedürfnis hat und sich gerne im Endeffekt aus dieser lauten Situation entziehen möchte.
Autismus ist eine Reizfilterschwäche. Je nach Ausprägung können Autisten wie Klaus Renzihausen durch zu viele Sinneseindrücke gleichzeitig in einen sogenannten Overload geraten.
Und das kann dann dazu führen, dass wir in gefährliche Verkehrssituationen geraten. Also ich wäre zum Beispiel schon einmal beinahe vor eine Straßenbahn gelaufen oder bin auch schon mal einmal zwischen einem Regionalzug und dem Bahnsteig in die kleine Lücke dazwischen gestürzt, als ich in so einem Zustand war.
In Stresssituationen hilft dem promovierten Physiker, einen Gegenreiz zu setzen. Fingerschnipsen, klopfen. Auch Supermärkte lösen bei ihm extremen Stress aus. In Naumburg gibt es seit Anfang März einen, der sich auf lärmsensible Menschen wie ihn eingestellt hat. Zweimal pro Woche zwischen 15 und 17 Uhr bietet dieser eine stille Stunde an. Also einkaufen mit möglichst wenig Hintergrundgeräuschen. Kurz bevor die stille Stunde losgeht, füllen Sven Erler und sein Team noch einmal die Regale auf. Hier in diesem Supermarkt arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Die stille Stunde gehört für sie als inklusiver Supermarkt einfach dazu.
Hier in der Region sind wir, glaube ich, die Einzigen, die so eine stille Stunde haben. Und deswegen, die haben natürlich auch sehr interessiert gefragt, was ist das überhaupt, was macht ihr hier? Und es war erstmal neu für die Kunden. Aber wie gesagt, es ist positiv angenommen worden.
Die Stille Stunde ist eine deutschlandweite Initiative. Nicht nur Supermärkte, auch einige Cafés oder Freizeitparks nehmen daran teil. Die Umsetzung ist unkompliziert.
So, Marktradio ist jetzt aus. Jetzt gehen wir vor zu den Kassen und sagen den Mitarbeitern noch Bescheid, dass sie die Kassen vorne runterfahren.
Und dann ist es still genug, dass auch Klaus Renzihausen seine Kopfhörer abnehmen kann.
Für mich bedeutet dies eine enorme Erleichterung. Auf diese Weise ist der Einkauf viel entspannter für mich. Und die stille Stunde ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Inklusion für alle Menschen da sind. Denn die stille Stunde hilft auch allen Menschen, die zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag in Ruhe reizarm einkaufen möchten.
Er würde es gut finden, wenn es die stille Stunde überall gäbe und es so möglich wäre, wenigstens einmal in der Woche ohne Stress einkaufen zu gehen.
Und ganz ohne Stress wollen wir jetzt von Carsten hören, dass der Frühling zurückkommt. Tust du uns den Gefallen?
Sehr gerne und das auch sehr ruhig und still. Der Frühling kommt. Wir müssen noch einen kalten Tag überstehen, den Freitag, der Tag des Übergangs. Und ab Samstag haben wir Frühlingswetter. Wir schauen mal zuerst in die Region, die am wärmsten wird in den nächsten Tagen. Das ist die Osthälfte Deutschlands, hier der Trend von Dresden. Es wird von Tag zu Tag wärmer. Mitte nächster Woche erwarten wir sommerliche 26 bis 28 Grad bei viel Sonnenschein. Etwas anders sieht es aus, wenn wir Richtung Westen oder Nordwesten schauen. Hier am Beispiel von Bremen. Zum einen wird es nicht ganz so warm. Am Wochenende geht es Richtung 20 Grad, in der nächsten Woche Richtung 24 Grad. Wir sehen aber einen größeren Unsicherheitsbereich. Und das hat mit Wolken zu tun, die vor allem im Westen immer wieder vorbeischauen können. Und den Grund sehen wir auch auf dem Wettervorschaufilm von Europa. Aktuell haben wir es noch immer mit den kalten Luftmassen von der Nordsee zu tun, auch morgen noch. Aber dann dreht sich die Luftströmung um. Der Wind kommt aus Südwest und bringt dann vor allem zum Wochenende die wärmere Luft Richtung Mitteleuropa, Richtung Deutschland. Jetzt sehen wir aber, das ist der Stand jetzt, wenn es stehen bleibt, Samstag 20 Uhr. Westeuropa, viele Regenwolken. Osteuropa, kaum eine Wolke, viel Sonnenschein. Wir sind genau dazwischen. Und das heißt, auch wenn es überall frühlingshaft wird, im Westen eben immer wieder noch ein paar Schauer dabei. Im Osten sind die Chancen auf Sonnenschein von früh bis spät deutlich größer. Und damit schauen wir auf das, was jetzt gerade draußen stattfindet. Immer noch Aprilwetter, immer noch Schauer, die aktuellen Regenradarbilder. Was man hier erahnen kann, ist, dass in den letzten zwei Stunden die Regenschauer immer schwächer geworden sind. Ein typisches Zeichen für die Nacht und das wird auch in der zweiten Nachthälfte so weitergehen. Und damit schauen wir mal auf die Wetteraussichten. Da kommen also immer noch ein paar Wolken von der Nordsee rein, bringen ein paar Schauer. Morgen reaktivieren sich diese Wolken. Das heißt, auch morgen wird es noch einmal ein eher bewölkter Tag mit neuen Regenschauern im Verlaufe des Tages. Die Temperaturen in der Nacht gehen sie meistens zurück auf 1 bis 4 Grad. Auf Helgoland sind es 6 Grad an der Elbe und nordöstlich davon kann es leichten Frost geben. Tagsüber, ich sagte es ja schon, morgen noch einmal ein eher kalter Tag. 9 bis 12 Grad. Das sind die Höchsttemperaturen. Der Freitag ähnlich bewölkt, aber kaum noch Regenschauer und das bei bis zu 17 Grad. Und dann kommt die Sonne des Samstags und das bei 18 bis 22 Grad Frühlingswetter.
Ganz entspannter Frühling. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Wie die Bundeswehr kriegstüchtig werden kann, darum geht es jetzt bei Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Einer von ihnen ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, sagen bis dahin Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.